Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Heute geht es nicht nur um das Thema Baby- und Kleinkindschlaf, sondern auch darum, dass man darüber spricht, was es mit uns macht, wenn wir uns ein Kind wünschen und sich dieser Wunsch einfach nicht erfüllt. Ich habe dazu eine wunderbare Gästin mir eingeladen, die mit mir darüber sprechen wird, wie sich das anfühlt und wie man damit umgehen kann. Und das ist die liebe Lena. Hallo Lena.
Hallo, hallo Katharina.
Ja, ich freue mich, dass du dich bereit erklärst, darüber zu sprechen. Das ist ja auch was sehr Privates, was sehr Sensibles. Und ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich kurz für die ganzen Leute vorstellst.
Gerne.
Und ja, einfach was du dir sagst, damit wir uns dann auf dich einstimmen können.
Na klar, na klar. Ich bin Lena, ich bin 44, eigentlich Radiomoderatorin ewig gewesen. Und dann habe ich mich aber weitergebildet im therapeutischen Bereich und habe dann eben irgendwann auch Kinderwunschpaare, vor allem Frauen, begleitet, weil ich zusätzlich zu den Ausbildungen eben auch selbst eine lange Kinderwunschreise hatte, über 6 Jahre. Und in denen hatten wir auch einige Fehlgeburten. Also ich sag mal so, ich bin so ein bisschen unfreiwillig vielleicht zu so einer kleinen Mini-Expertin geworden, was das Thema angeht. Ne? Also jetzt medizinisch alles im Rahmen, aber eben auch so emotional, ne? Was das so mit einem macht. Ja,
ja, okay. Nur mal ganz kurzes Lob. Du hast auch wirklich so eine Radiostimme.
Ehrlich?
Hast du das trainiert oder war,
ja.
So, muss man da auch so ein bisschen in Trainings gehen?
Ja, auf jeden Fall. Also man wird sowieso die ganze Zeit geaircheckt, heißt das. Da wird einem gesagt, nee, sag mal das Wort weniger und sei mal mehr so und so. Also das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man da, ja, es gibt auch gute Coaches, die einen gut unterstützen, aber manchmal ist es auch echt hart.
Ja.
Und mit der Stimme, ja, also ich glaube, du bringst ein bisschen eine Stimme mit.
Entweder das weiß ich nicht.
Ja, ist so ein bisschen so, also du hast so eine Grundstimme, sage ich jetzt einfach mal, aber du kannst die natürlich verändern. Ob das dann authentisch ist, ist immer die Frage. Es gibt halt auch Radioleute, die machen, hallo, schön, dass ihr mit dabei seid, das ist aber nicht echt so, ne?
Ach, das meinst du, ja. Ja, mir ist so aufgefallen, als du gesprochen hast, dachte ich gleich, ja, das klingt so, hat so einen warmen Grundton und ist so, ja, holt einen so ab oder hat man schon öfter gehört. So vom,
danke, ja, das war schön. Ich habe hab einen Ruhrpott-Dialekt eigentlich, den musste ich so ein bisschen mehr abtrainieren, aber der kommt im Podcast jetzt manchmal raus. Dann.
Das macht aber gar nichts bei uns.
Schön.
So, dann frage ich dich doch einfach mal direkt, wann begann eure Kinderwunschzeit? Wann ist es losgegangen?
Also meine ein bisschen eher als bei meinem Mann, würde ich jetzt mal sagen. Bei mir so, ja, 2015, würde ich sagen. Allerdings durften wir dann auch noch gar nicht loslegen, weil da hatte ich eine Schilddrüsenkrebserkrankung, also die Diagnose bekommen. Und dann musste ich halt operiert werden. Und dann hatte ich so eine kleine, ja, so eine Bestrahlung nennt man das, so eine Radiojodtherapie. Da bist du also voll mit Radioaktivität. Da darfst du halt nicht schwanger werden. Ja.
Okay, das heißt, du wolltest, aber es ging noch gar nichts los. Und
nee, also die Ärzte haben gesagt, jetzt bitte nicht schwanger werden. Und ich hatte vorher gar nicht so einen stark ausgeprägten Kinderwunsch. Erst auch gar nicht. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, das entscheiden ja wohl nicht die Ärzte, ob ich schwanger werde, sondern ich. Haha, okay. Das habe ich da noch gedacht.
Ach so.
Ja, genau. Und dann wuchs der Wunsch immer mehr. Und bis ich dann aber wirklich die Spirale ziehen lassen durfte und wir loslegen durften, das war dann im Mai 2016. Das war so der Startschuss, wo wir dann verhütungsfrei waren.
Ja, und wann hast du gemerkt, das geht nicht voran? Also wann war dir klar, jetzt dauert es irgendwie?
Ja, also ich überlege gerade, weil ich habe NFP gemacht. Und ich wusste halt, das kann locker mal ein halbes Jahr dauern. Ich war zu dem Zeitpunkt 35. Das heißt, in dem Alter kann das auch dann sogar noch mal ein bisschen länger dauern. Das wusste ich. Und dann hatte ich aber eben auch Schwierigkeiten, dass meine Schilddrüsenwerte erstmal richtig eingestellt werden mussten. Irgendwie, irgendwas war immer so ein bisschen, deswegen wusste ich nicht so ganz. Aber ich war schon ab dem ersten Zyklus, ehrlich gesagt, ein bisschen on fire und dachte so, und habe schon Schwangerschaftstests gemacht und habe dann zusätzlich noch Ovulationstests gemacht und so. Ich habe das auch ein bisschen zelebriert, glaube ich.
Okay, also du warst so voller freudiger Hoffnung.
Genau. Und hatte ich auch. Also das war wirklich, es hat dann 1,5 Jahre, glaube ich, knapp gedauert, bis ich schwanger geworden bin.
1,5 Jahre.
Ja. Und da war ich aber, glaube ich, noch gar nicht so, also da war ich immer noch so dieses, irgendwann klappt's. Also da war vielleicht auch schon mal so ein bisschen was dabei. Ich dachte, Mann, jetzt hätte es aber auch mal klappen können. Wir haben uns dann aber zwischendurch auch nochmal für einen Urlaub entschieden und ich wollte nicht schwanger fliegen. Deswegen waren wir dann da nochmal so ein bisschen nicht so ganz hundertprozentig, haben wir es total drauf angelegt, sondern haben es irgendwie eher locker angehen lassen, würde ich mal sagen. Deswegen waren für mich die ersten 1,5 Jahre noch okay. Ja, genau.
Ich
Und dann,
verstehe. Okay, also 1,5 Jahre und dann warst du aber schwanger und vermutlich
Genau.
überglücklich,
Ja,
dass es
genau.
geklappt hat.
Ja.
Und was ist
Und
dann passiert?
dann, ja, gab es nach, ich weiß es immer gar nicht, ich glaube, wir waren so grob 14 Tage oder so, hat die Schwangerschaft angehalten. Und wir hatten dann an dem Tag halt den ersten Frauenarzttermin und haben gedacht, oh, mal gucken, was man so sieht. Vielleicht kriege ich ja den Mutterpass und so. Es war halt total aufregend und es war für uns auch so schön zu merken, okay, wir haben jetzt doch keine Schiss, weil wir dachten, vielleicht sind wir dann doch, auch wenn es soweit ist, dass wir sagen, große Verantwortung. Aber wir haben uns nur gefreut. Und an dem Morgen, als wir dann zum Frauenarzt wollten, ging die Blutung los und dann hatte ich halt eben einen spontanen Abort. Muss man dann eine Triggerwarnung rausschicken? Ich weiß es nicht, weil ich glaube immer, die Mädels, die das betrifft, die denken manchmal schon bei dem, oder so ging es mir, bei dem Wort Fehlgeburt, oh, will ich gar nicht hören, hinterher färbt das auf mich ab, weißt du so.
Ja, ich glaube, es ist okay. Wir haben es jetzt kurz gesagt, aber
Es kommt vielleicht noch ein paar Mal.
ich kann es ja in die Folgenbeschreibung auch packen. Okay, das heißt, wie ging es dir denn da? Ich meine, hast du da schon gedacht, okay, das war's jetzt? Oder hast du noch gehofft? Oder dachtest du, ich gehe eh gleich zum Arzt und dann weiß ich mehr.
Also diese Schmerzen gingen schon am Abend vorher los und da dachte ich, da habe ich schon im Bauchgefühl gehabt, oh, das ist nicht gut. So. Habe aber gedacht, mach dich mal nicht verrückt, du weißt es nicht. Es kann auch einfach, manche Leute haben einfach so auch mal Blutungen am Anfang der Schwangerschaft, das kann passieren. Aber ja, ich habe das halt gesehen, was da rausgekommen ist und das konnte man sehen, dass das winzig, winzig klein ist, aber das war für mich sehr eindeutig, für meinen Mann auch.
Verstehe, okay.
Ja, genau.
Das
Und die
stelle ich mir
Frauenärzte.
krass vor.
Ja, es ist auch. Es ist also krass und ich weiß nicht, ob das total komisch klingt, aber irgendwie auch faszinierend, weil wann siehst du ein Kindchen in der Größe? Eigentlich nie.
Ja,
Weißt du?
hier
Möchte
kommt mir
man auch
gerade
nicht?
Gänsehaut. Ich finde es ja, ein sehr intensives Erlebnis, glaube ich. Also,
Ja,
wie hast du das
absolut.
verarbeitet? Wie hast du das hinbekommen, das zu verkraften.
Also ja, ich weiß immer nicht, ob das hart klingt, weil ich weiß, dass es Frauen gibt, die zerbrechen an sowas oder die drohen daran zu zerbrechen, ne? Deswegen, ich will das überhaupt nicht klein oder fluffig reden oder irgendwie sowas. Ich persönlich hatte mich fast darauf eingestellt. Irgendwie wusste ich, dass das dazugehören kann und ich hatte das auch bei ein, zwei Freundinnen mitbekommen. Und ich habe gedacht, boah, ich glaube, warum sollte ich jetzt ausgerechnet davon verschont bleiben? So, also das klingt so negativ und so pessimistisch. Ich weiß, ich hab das einfach irgendwie nur so, ich habe gedacht, okay, das ist jetzt so. Wir konnten das irgendwie gut akzeptieren, dass das so ist. Ja.
Okay, ja, großer Respekt. Hattest du diese eine Fehlgeburt oder hattest du auch noch mehrere?
Ich hatte insgesamt 5.
In einem Zeitraum von?
Ja, 6 Jahren halt.
Ja.
Ja.
Aber hast du nicht mit jeder weiteren Fehlgeburt das Gefühl gehabt, dass dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Oder warst du da immer noch so ganz
Nee.
rational, dass du dachtest, das gehört dazu?
Nee, Ich glaube, rational war ich auch gar nicht. Ich glaube, das klingt so, ne? Aber irgendwie,
Ja, es klingt
ja,
jetzt.
total. Nee, das war gar nicht so rational. Das war irgendwie eher so, okay, ich nehme das an. Ich glaube, also, das ist ein Mini, nee, das ist ein großer Schauplatz in meinem Leben, aber das soll jetzt hier nur einen Mini-Raum einnehmen. Meine Mutter ist relativ früh gestorben. Da war sie 51 und ich 27. Und das hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen.
Das
Das,
glaube ich.
weil wir auch einfach eine total, also qualitativ eine unglaublich enge Bindung hatten. Und Mama war so das Zentrum für mich, der Familie, ne? Und das hatte ich
Ja.
überhaupt nicht kommen sehen, weil das ein spontaner Tod war. Und das war für mich so groß, dass diese Fehlgeburt für mich Das, ja, das hat mir deshalb, glaube ich, nicht so den Boden unter den Füßen weggerissen, weil ich sowas schon mal in für mich persönlich so viel schlimmerem Ausmaß erlebt habe. Es klingt immer scheiße, weil ich will das nicht ranken, ne? Das kann man gar
Nee,
nicht
überhaupt nicht. Es
vergleichen.
ist ja nur dein persönliches subjektives
Genau.
Empfinden. Es geht ja auch um dich heute. Also, ne?
Ja,
Und
genau, aber
dein
das.
Partner, wenn ich fragen darf, wie war das für
Ja.
den? Man macht sich, glaube ich, selten darüber Gedanken, wie geht's den Männern?
Ja, das war auch so. Also es wurden meistens ich gefragt, wie es mir geht, aber es gab auch immer wieder ganz liebe Freunde und aus der Familie, die auch gesagt haben, Mensch, wie geht's denn dir eigentlich so? Und mein Mann, ja, der hat vor allem versucht, auch immer für mich dann stark zu sein und so, aber für den war das auch hart. Also der ganze Kinderwunschweg ist für eine Partnerschaft total heftig oder kann total heftig sein, ne? Weil man ja unterschiedliche Arten hat zu trauern, weil man einen unterschiedlich dringenden Wunsch auch einfach hat, so, ne? Häufig sind es die Frauen, die denn, nicht immer, aber häufig sind es eben die Frauen, die den Wunsch haben, das viel dringender zu wollen. Auch schon ehrlich gesagt, allein aus biologischer Sicht. Unser Zeitfenster schließt sich irgendwann bei den
Irgendwann,
Männern
ja.
theoretisch nicht so, ne? Ja. Ja, es war, und mit im Laufe der Zeit mit den Fehlgeburten, es wurde, da bin ich richtig habe ich richtig in Abgründe geguckt, so, ne? Ich bin da wirklich absolut auch an Grenzen gekommen, weil diese Ungewissheit, ob das jemals klappt, ist total hart irgendwie. Und diese vermeintliche auch Ohnmacht. Also, ich meine, wir sind alle demütig, ne? Ob ein Kind auf die Welt kommt oder nicht, das haben wir alle nicht in der Hand. So, das entscheidet irgendwas Größeres, sage ich jetzt mal, was auch immer man da so glauben möchte. Aber das war sehr heftig. Also, ich habe einfach unglaublich viel Therapie gemacht.
In der
Habe dann.
Zeit dann auch.
Ja. Aber dann auch, weil ich zwischendurch auch dachte, Mann, das ist hier wie eine Schnitzeljagd für Erwachsene. Wieso sagt mir denn keiner, mach doch mal die und die Untersuchung oder lass doch mal das und das checken. Also ich habe von meinen Frauenärztinnen damals, bei denen ich da war, dann immer nur gehört, ja, das ist normal, das gehört dazu. Sie sind auch schon alt. Also ganz im Ernst, 36, 5, das finde ich jetzt nicht super alt, aber bitteschön von der Natur her vielleicht schon. Und da hieß es auch immer noch, bevor sie nicht drei Fehlgeburten hatten, untersuchen wir hier gar nichts, so ungefähr.
Wirklich? Ich dachte, wenn man es innerhalb von einem halben Jahr nicht schafft, schwanger zu werden, kommen Ärzte so an
Ja,
Bord. Ist das so, oder?
ist mittlerweile auch so.
Ach
Ja.
so, und zu deiner Zeit war das nicht so, oder?
Irgendwie nicht, oder ich bin an die
Oh.
falschen Leute geraten oder so. Also die haben immer zu mir gesagt, medizinisch gesehen sind drei Fehlgeburten normal.
In einem Zeitraum von?
Weiß ich auch
Ach
nicht
so, weißt du
genau.
auch nicht, okay.
Nee.
Und was hast du dann gemacht? Also, wie hast du das dann? Ich meine, du hattest diese Fehlgeburten, aber hast du in der Zeit auch schon präventiv? Also man informiert sich ja, ne? Man nimmt dann
Total.
wahrscheinlich, man trinkt Tees, man nimmt vielleicht
Richtig.
Nahrungsergänzungsmittel und alles,
Richtig.
was man halt so, man meditiert und lässt Sachen los. Und was hast du,
Richtig.
war es das, was du gemacht hast oder noch was darüber hinaus?
Ja, ich habe TCM gemacht. 1,5 Jahre, also Akupunktur und Kräuter und Zungendiagnostik und ein bisschen auch Ernährung. Also Ernährung ist ein Thema bei mir. Ich weiß, du verzichtest auf Kristallzucker, glaube ich, ne?
Genau.
Ist mein Hauptnahrungsmittel. Nein, also aber es ist wirklich schlimm. Und ich
Aber die
habe.
TCM, die rät auch davon ab, ne?
Ja,
Glaube ich.
ehrlich gesagt, wer rät denn nicht davon ab? Also das ist wirklich, das
Die
ist ein
Industrie
Rausch.
wahrscheinlich, die rät nicht davon ab,
Ja,
aber
vielleicht, vielleicht, ja. Ich habe,
ja.
genau, das habe ich sehr doll gemacht und. Also das war richtig auch wie eine Wissenschaft. Ne? Ich musste dann das Granulat dreimal am Tag nehmen, immer in Abständen von so und so viel Stunden zum Essen. Also ich hatte richtig einen Plan, wann ich welches Supplement nehme und so. Also das wurde dann immer krasser, sehr teuer auch. Ich habe das ja alles selber bezahlt. Genau, dann habe ich irgendwann, ich mache jetzt mal kurz so einen Durchlauf, was ich alles so gemacht habe,
Ja,
wenn das
gerne.
okay ist. Wir sind dann irgendwann in die Kinderwunschklinik gegangen. Ich glaube aber tatsächlich nach der zweiten oder nach der dritten Fehlgeburt? Nee, ich glaube, bei der dritten Fehlgeburt sind wir dann in die Kinderwunschklinik gegangen. Weil es immer hieß, naja, mit dem Schwangerwerden haben sie ja kein Problem, mit dem Schwangerbleiben. Was sollen die ihnen in der Kinderwunschklinik denn helfen? So. Und dann sind wir aber trotzdem mal hin und die können einem sehr wohl auch dabei helfen. Die haben natürlich schon auch Ideen, was man machen könnte. Ne? Also zum Beispiel eine Gebärmutterspiegelung ist, finde ich, super wichtig. Kann man auch schon mal relativ früh machen. Weil zum einen kann es in der Gebärmutter Entzündungen geben, die das verhindern. Dann kann es viel zu aktive Killerzellen in der Gebärmutterschleimhaut geben, die können das auch verhindern. Man kann ein Septum in der Gebärmutter haben, was auch ungünstig sein kann. Also da gibt es total viel, sich die Gebärmutter einfach mal anzugucken. Finde ich super gut. Und wer da so ein bisschen das Gefühl hat, oh, ich glaube, da würde ich gerne mal hingucken, einfach nachfragen mal bei den Ärzten oder in irgendeiner Kinderwunschklinik oder im Krankenhaus oder so, weil das fand ich wirklich einen wichtigen Schritt, weil ich hatte nämlich zum Beispiel zu viele aktive Killerzellen und ich hatte auch ein Septum in der Gebärmutter.
Oh.
Und ja, und das wurde dann entfernt, das war klein, das hatte angeblich nichts zu bedeuten. Genau. Und dann haben wir das auch mal probiert mit Hormonen und wir haben auch mal eine IVF probiert. Und so, ich hatte halt allerdings ja einen regelmäßigen Zyklus. Also das war,
Komisch, ne?
ja, ne, da war wirklich ein ziemlich ein Bilderbuchzyklus, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Immer ein Eisprung, das habe ich ja alles auch gesehen mit NFP, ne? Durch NFP kann man das ja gut sehen. Und manchmal habe ich es mit dem Ultraschall auch begleiten lassen. Natürlich habe ich einen Hormonstatus, die Gerinnung habe ich testen lassen. Wir waren bei der Humangenetik, haben da alles Mögliche checken lassen. Also da gibt es super viel, ne? Das erzähle ich auch aufgedröselt ein bisschen im Podcast, wen das noch näher interessiert. Und dann habe ich irgendwann die Frauenärztin kennengelernt, die so großartig an meiner Seite war, Frau Dr. Struck. Die ist vielleicht auch bekannt, die ist bei Instagram auch unter hypnotisch gesund zu finden. Weil die einfach so schlau ist. Also die hat so eine krasse Erfahrung. Und die hat dann, also was Homöopathie angeht, aber eben auch was Phyto heißt das, glaube ich, ne? Pflanzenheilkunde, oder?
Das ist jetzt, haha, jetzt, ich kenne nur das Wort Phytoöstrogene, aber
Ich glaub schon.
kann schon sein.
Sonst denkt euch das, was richtig ist. Und also die ist halt Heilpraktikerin. Und Gynäkologin, also die verbindet Schulmedizin und Alternatives und mittlerweile ist sie auch noch Hypnosetherapeutin.
Wow.
Ja, und die hat dann erstmal sich meinen Darm angeguckt. Auch mal eine gute und wichtige Idee. Ja. Hab mir auch einen Zahn ziehen lassen, habe ich mir auch, weil Zähne haben ja einen riesen Einfluss auch auf die Gesundheit und können dann für Fehlgeburten sorgen.
Also ein Weisheitszahn, oder? Oder?
Nee, einen anderen. Der hatte irgendwo eine versteckte Entzündung. Und diese versteckten Entzündungen, die sind echt super tricky, also für den ganzen Körper. Aber gerade beim Schwangerwerden ist es auch echt wichtig.
Oh mein Gott.
Ja.
Okay. Und was hast du dann Ernährung umgestellt, wenn ich fragen darf?
Ja, ich musste dann eine Darmsanierung machen. Kannst du dir vorstellen, mit meiner Ernährung mit dem Zucker, ne? Boah, das
Ah,
war so
ja.
hart, ein halbes Jahr lang auf Zucker
Ja.
verzichten, auf Weizen verzichten und auf Transfette.
Ah ja, viel selbst kochen, viel selbst machen.
Ja, das war so hart für mich, weil ich koche nicht gerne und wie gesagt, ich ernähre mich nicht, sondern ich esse. Das ist so mehr bei mir immer, hat immer was mit lecker. Das muss immer lecker sein, irgendwie. So, und das war wirklich, also ich habe das natürlich gemacht, weil ich dachte, wenn das der Schlüssel ist zu unserem Kind, dann wäre ich doch schön blöd, wenn ich das jetzt nicht durchhalten würde. Ja, und aber.
Und was denkst du, was war am Ende jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass das geklappt hat? Du
Ich
weißt
fand
das
es.
nicht, ne?
Ich weiß es nicht. Also selbst die Ärzte wussten es auch nicht. Die konnten jetzt nicht sagen, ah, jetzt wissen wir, weil wir das und das gemacht haben. Also ich kann ja mal sagen, was so meine Theorien sind. Okay, wo fange ich an? Also ich habe Hypnose gemacht. Das war für mich echt ein Gamechanger. Und zwar nicht nur, um mich zu beruhigen und um mir ein gutes Mindset für die Schwangerschaft zu geben, sondern auch um aufzuräumen. Also ich habe da richtig. Ich habe ja eh so viel Therapie gemacht, weil ich auch in der Zeit meine Weiterbildung gemacht habe. Also ich habe so viele Familienaufstellungen gemacht, die kann ich nicht zählen. Natürlich auch zu anderen Themen, weil ich sage das immer so schön, diesen Spruch von Rudi Assauer. Der hat mal gesagt, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Kacke liegt. Also, und es ist,
Okay.
Entschuldigung, es ist ein bisschen so beim
Ja.
Kinderwunsch. Ne? Da
Ja.
schmilzt der Schnee und du siehst, ah, oh, hier habe ich ein Thema, da habe ich ein Thema und du kommst überhaupt nicht mehr drum rum. Also, der ist wie so ein Brennglas auf deine Themen. Und das ist natürlich eine Riesenmöglichkeit zu wachsen, persönlich, aber es ist halt total anstrengend so, ne?
Und ihr
Genau,
wusstet
also deswegen, da
innerhalb,
habe ich einfach,
kurz,
ich
dass
habe.
ich dich, sorry, dass ich dich unterbreche, mir ist gerade noch so eine Frage
Nee.
gekommen. In diesem ganzen Kontext, was ihr da
Ja.
durchlebt habt, es klingt alles so, du musstest immer an dir herumdoktern. Dein Partner, der war da, das war so klar, der hat
Naja.
da gar nichts mit zu tun, oder?
Naja, also das ist auch zum Beispiel was ich immer allen sage, macht sofort am Anfang mal ein Spermiogramm. Weil bei der Frau wird immer geguckt, die muss abnehmen, die muss hier und da. Und da ist immer, das ist ein ganz großes Thema, ist Schuld. Ne, vielleicht gucken wir uns nachher noch ein bisschen die Emotionen an, die da hochkommen. Aber dieses, okay, ich kann das nicht, diese Versagensgeschichten und so. Aber beim Mann kannst du relativ wenig machen. Du kannst halt ein Spermiogramm machen. Und ich würde auch immer ein erweitertes Spermiogramm machen. Das nennt sich, ich glaube, Halo. Hallo-Verfahren, also H-A-L-O, weil da wird nämlich nicht nur geguckt, wie viele Spermien sind es, schwimmen die geradeaus, weil du hast ja auch manchmal so welche, die schwimmen nur im Kreis, die sind zwar schnell, aber die kommen dadurch nicht ans Ziel. Und bei diesem Halo-Test wird halt geguckt, ob die DNA stimmt, also im Spermaköpfchen, ob es da DNA-Defragmentierung gibt, so, weil dann kannst du ehrlich gesagt machen, was du willst. Also wenn das ganz stark ausgeprägt ist, dann braucht man wirklich die Unterstützung von ICSI oder sogar von anderem Sperma, von einem Samenspender.
Das wollen ja Männer wahrscheinlich nicht so gern, oder?
Nee,
Ich
mein
gedacht,
Mann
das kratzt ganz schön dann.
Ja. Aber ne, da kommt dann sofort der Gedanke, okay, ich glaube, das kratzt bei Männern am Ego. Wenn allerdings die Frau sagt, boah, das kratzt mir hier so am Ego. Was? Nein, wieso das denn? Wird es oft so abgetan, ne? Dabei durchleuchtest du dich richtig als Frau, meistens
Ja.
jedenfalls, und guckst in jede dunkle Ecke rein. Dazu gehört ja auch Mut und Kraft und so, ne? Genau. Also, ja, die Männer können eigentlich nur ein Spermiogramm machen und natürlich können die sich auch gesund ernähren. Also im Idealfall nicht rauchen, kein Alkohol, wenig Zucker, haha. Was ja für meinen Mann nicht so schwierig ist. Und die können auch super gut Nahrungsergänzungsmittel nehmen, ehrlich gesagt, weil damit kannst du auch innerhalb von 3 Monaten ein Spermiogramm deutlich verbessern. Das ist schon
Okay,
auch gut,
das ist
ja.
auch gut. Und was hast du dann emotional, also es klingt jetzt so danach, als hättest du richtig viel so an dir herumgedockt hat. So körperlich, ne, du hast das gegessen, das genommen, das weggelassen. Was hast du emotional, was würdest du sagen, was hat sich emotional bei dir verändert in der Kinderwunschzeit?
Es folgt eine kleine Werbeunterbrechung. Weißt du, was unsere Abende gerade richtig besonders macht? Wir haben Aumio und das ist eine wunderschöne App für Babys und Kinder, die den Schlaf positiv beeinflusst. Am allerliebsten hören wir aktuell die Geschichte von den Echobergen. Diese sanften Klänge, diese ruhige Stimme, man spürt richtig, wie alles ein bisschen leichter wird, gerade nach Tagen, die einfach nur laut, wild und voller Eindrücke sind. Und wenn Kinder abends kaum zur Ruhe kommen und man schon ahnt, dass auch die Nacht anstrengend wird, dann hilft uns Aumio wirklich spürbar. Denn wir haben einen sanften Übergang und können den wilden Tag ausklingen lassen, eine ruhige Nacht. Mein Kind liebt es und ich ehrlich gesagt auch. Es gibt keinen Bildschirm, keine Animation, keine Reizüberflutung. Wir können einfach nur zuhören, runterkommen und einschlafen. Und das Schöne ist, Aumio ist komplett werbefrei, sammelt keine Daten und ist offiziell KidSafe zertifiziert. Das heißt, es erfüllt höchste Standards beim Schutz unserer Kinder. Außerdem ist Aumio wissenschaftlich geprüft. Studien zeigen, dass Kinder mit Aumio bis zu 37 Minuten schneller einschlafen. Wenn du es ausprobieren möchtest, im Mai gibt es ein Frühlingsangebot. Mit meinem Code SCHEIZLIEB bekommst du 30% Rabatt auf das Jahresabo. Den Link findest du natürlich in der Folgenbeschreibung und ich kann dir nur sagen, diese kleinen Reisen ins Aumio-Universum machen unsere Abende so viel ruhiger. Vielleicht werden die Echoberge ja auch euer neuer Lieblingsort zum Einschlafen. Werbung Ende.
Alles. Also, was hat sich, ja, kann ich das so konkret einkreisen? Also, ich habe natürlich total viel daran gearbeitet, auch dass mir Mama fehlt. Habe einfach geguckt, stehe ich vielleicht, also ich gebe jetzt mal einfach irgend so ein, wie sagt man so schön, random Beispiel. Weil es mir gerade in den Kopf kommt, dann vertraue ich darauf, dass es vielleicht einen Sinn ergibt. Ich habe während Familienaufstellung umarmt man sich sehr viel und heult auch viel. Das klingt vielleicht ein bisschen abschreckend für manche Leute, aber es ist, boah, das ist so befreiend und so lösend. Weil ich konnte zum Beispiel nicht so gut trauern. Also das war immer für mich ein Punkt. Bei Mama habe ich ganz viel getrauert und viel geweint. Manchmal sogar ganz so gruselig viel, dass ich dachte, ich kann es gar nicht mehr stoppen. Und ich glaube, dadurch bin ich irgendwann lieber in die Wut gegangen als in die Trauer. Aber es ist natürlich auch nicht gut, weil gerade diese ganzen Fehlgeburten, die wollen ja auch betrauert werden. Ne? Also das ist ja auch wichtig, das zu betrauern.
Ja.
Und das konnte ich immer in den Aufstellungen total gut, dass ich nicht nur in die Wut oder über die Wut in die Trauer gehen konnte, sondern einfach auch so mal in die Trauer gekommen bin. Ja, und ich habe dann zum Beispiel bei einer Aufstellung, habe ich jemanden umarmt, aber nur mit dem Oberkörper. Also ich war so mit dem Bauch und mit dem Becken war ich so weit weg. Und das wurde mir dann hinterher gespiegelt von den anderen Teilnehmern oder von denen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, gesagt, du hast gar nicht mit dem ganzen Körper umarmt, sondern wirklich nur so mit der Schulter-Brust-Bereich.
Das sind übrigens die Umarmungen, die hasse ich immer. Weißt du, wenn man so Leute kennenlernt und dann hast du das Gefühl, die so tätscheln dir nur so auf den Rücken und dann so, komm mir bloß nicht zu nah.
Genau.
Okay, ja.
Ja, und ich fand das super intim und dann dachte ich, okay, habe ich ein Thema mit meinem Bauch? So, also ja, Also habe ich schon auch, weil ich hab einfach immer schon ein Bäuchlein so, aber das ist es eigentlich nicht gewesen, so, ne? Und dann habe ich da mal drüber nachgedacht und habe dann halt festgestellt, stimmt, ich habe sogar meine Mama gar nicht so umarmt, dass sich unsere Bäuche berührt hat. Nur ich fand das manchmal unangenehm oder so. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, vielleicht sollte ich mal mehr Ja sagen, auch zu meinem Bauch. Weil da soll ja ein Kind drin ein. Also da soll ja sich ein Kind drin gemütlich machen. Also da merkt man vielleicht schon, wow, okay, das ist jetzt nicht der erste Gedanke, der mir einfällt. Aber, ne, und ich habe geguckt in die Ahnenreihe. Muss ich, soll ich transgenerational noch was auflösen? Also da, weil zum Beispiel meine Uroma hat 17 Kinder verloren. Ja, ne, das
Da
war
hat sich
ja.
früher keiner drum geschert, ne?
Nee. Wie hat die das verkraftet? Die war quasi 20 Jahre lang nonstop schwanger und hat ständig ihre Kinder verloren. Und zwar, ich weiß ja nur von denen, die geboren wurden.
Ja.
So, also das ist irre.
Also meine Uroma hat auch 13 Kinder geboren.
Wahnsinn, ne?
Aber wie viele da noch trotzdem abgingen
Ja.
dazwischen und dann
Genau.
wie
Ja.
viel
Und haben die das alle
Entscheidungsfreiheit?
überlebt, alle 13?
Natürlich nicht.
Ja,
Ich
ja.
glaube, das ist ganz doof. Also, wir hören gleich auf, von mir zu reden. Es geht heute um dich.
Nein.
Aber so
Alles
ganz,
gut.
diese ganzen. Ich weiß noch, meine Oma hatte unglaublich viele Geschwister, die ich alle auch nie kennengelernt habe. Und ich weiß vom allerersten Bruder, dem Ältesten, der ist im Krieg gefallen, sofort. Und ich kann mir vorstellen, viele waren, glaube ich, auch Schwestern. Die sind dann auch
Ja.
alle so ihren Weg gegangen. Also, im Prinzip müsste ich irgendwie in Deutschland
Ja.
komplett verteilt so Stammbäume haben, aber ja, das ist unglaublich im Prinzip. Also nochmal um auf die Rolle der Frau zu kommen. Ich glaube, wenn man damals vor 100 Jahren schwanger wurde oder als Frau gelebt hat ohne Verhütung und all das, also du hattest ja gar keine Kontrolle irgendwie über deinen Körper. Wenn du dich dafür entschieden hast, mit einem Mann intim zu werden, dann,
Musstest du das in Kauf nehmen, was daraus
ne?
auch immer passiert,
Du hast
ja.
ja nur so deine biologische Funktion erfüllt.
Ja.
Das gibt es gar, also ja, aber um nochmal auf das Emotionale zu kommen, was du gesagt hast, hattest du das Gefühl, als du dann das mit dem Beschäftigen des Bauches, so als du da angefangen hast, dich damit auseinanderzusetzen, hat es dann Klick gemacht oder kannst du das auch nicht sagen, dass es das war?
Nee, nee. Also für mich gab es eine richtige Klick-Situation. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das erzähle, weil ich jetzt niemanden doof dastehen lassen will, ne? Weil das natürlich
Ach
auch ja
so.
manchmal Leute in meinem Umfeld betrifft. Aber es gab einige Menschen, die mir Energie genommen haben.
Energievampire.
Ja, genau. Genau. Und da gab es vor allem eine Person. Und die hat sich, also, oh Gott, ich erzähle das jetzt einfach mal. Das habe ich mit meiner Frauenärztin in der Hypnose dann nämlich rausgefunden, weil die sagte, das ist ja, als hättest du da schon jemanden in deinem Nest drin sitzen, der alle anderen rauspickt, die reinkommen. Und ich dachte, boah, scheiße, exakt, hundertprozentig genau das ist es. Und dann habe ich gesagt, okay, den schmeiße ich jetzt raus aus meinem Nest oder die, den oder die könnt ihr euch jetzt ausdenken.
Ja.
Also denjenigen wollte ich sagen, ne? Und dann habe ich, das war auch noch rund um Ostern herum, und habe ich tatsächlich, wir hatten so ein kleines Osternestchen, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so, ich möchte jetzt ein Osternest aus dem Fenster schmeißen. Und er hat gesagt, alles klar, ich gehe runter, du siehst gar nicht, was damit passiert, ich entsorge das. Und dann habe ich da rausgeschmissen, das Nest. Habe mich von der Person, also ich habe einen Brief geschrieben, ganz lang, und habe das erklärt, wieso, weshalb, warum und womit ich Schwierigkeiten habe und dass ich einfach nur eine Pause möchte. Also ich habe jetzt nicht radikal irgendwie Arschtritte verteilt oder so. Entschuldigung, da kommt die Robots-Nummer raus.
Ist alles gut.
Sondern ich habe da einfach eine Pause gemacht. Und dann hat es geklappt mit dem Schwangerwerden. Das,
Wahnsinn,
ja.
so wie so alles zusammenfindet. Wie ging
Genau.
es dir denn, als du dann den Test in den Händen hieltest? Hast du dann ja auch wieder Angst gehabt, dass es nicht bleibt, oder?
Ja, komischerweise, also ich war bei jedem einzelnen Test so unfassbar dankbar und so unfassbar erleichtert. Und ich hatte sogar bei der letzten Fehlgeburt, vielleicht kann ich den kleinen Schlenker noch kurz erzählen, da sollte ich dann auch auf gar keinen Fall mehr eine Ausschabung machen, weil das nicht mehr, irgendwann ist es auch gefährlich für die Gebärmutter logischerweise, ne?
Oh,
Oder auch
ja.
für eine zukünftige Schwangerschaft, wenn da so viele Vernarbungen eventuell sind. Deswegen haben wir noch mal eine Gebärmutterspiegelung gemacht, ohne Betäubung. Übrigens, ich habe dabei zugeguckt. Ich war wach. Das ist echt krass. Also es tut ein bisschen weh, muss man sagen. Manchen tut es richtig dolle weh auch. Es war so irre. Ich habe ja noch nie in meine Gebärmutter geguckt, weißt du?
Ja.
Also ich habe ja auf der ganzen Reise, habe ich ja meine Seele durchleuchtet und mich kennengelernt, aber auch meinen Körper ganz anders kennengelernt, ne? Gerade durch NFP lernt man ja seinen Körper total toll kennen. und kann mit dem auch kommunizieren. Also ich habe auch abgefahrene Sachen gemacht. Ich habe esoterische Sachen oder spirituelle Sachen gemacht. Ich habe mal eine Gebärmutterspiegelung, eine Gebärmuttersegnung habe ich mal gemacht. Also ganz abgefahrene Dinge. Und die letzte Fehlgeburt sollte dann eine kleine Geburt werden. Also eben, dass der Körper das selber regelt. Ja. Und ich wollte das vorher nie, weil ich immer, ich war zu ungeduldig dafür. Ich wollte dann ein klares Ende haben. Und bei der letzten Fehlgeburt musste ich das dann halt eben machen. Das hat tatsächlich fast ein halbes Jahr gedauert, bis mein Körper das geregelt hat. Und in dem Moment, in dem das Kind wirklich abgegangen ist, also wirklich rausgekommen ist, das konnte man ja wieder ein bisschen auch sehen.
Das hat ein halbes Jahr gedauert, bis es rauskam? Nee, halt. Du hast es verloren.
Ich wusste über einen Ultraschall, das ist keine intakte Schwangerschaft. Man sieht hier weder einen Herzschlag noch einen wirklich guten, also ein Embryo, der die Größe hat, die er jetzt haben sollte.
Ja.
Und dann wartet man eigentlich immer so bis zur 9. Woche, weil bis dahin kann immer noch auch ein Wunder passieren, ne? Dass da zum Beispiel ein sogenannter Eckenhocker ist, dass man das Kind einfach nicht gut sieht auf dem Ultraschall. Und in der 9. Woche, bups, auf einmal zeigt es sich und da ist ein Herzschlag zu sehen. Darauf habe ich jedes Mal gehofft. Jedes Mal. Und es ist nie passiert.
Ja.
Und dann wusste ich halt, okay, jetzt muss mein Körper hat das manchmal nicht verstanden. Ich hatte dann irgendwie einen HCG-Wert von 76.000. Und der Körper hat einfach weiter HCG produziert. Deswegen wollte ich ihm immer helfen mit diesen Ausschabungen. Und diesmal durfte ich das nicht. Und deswegen hat das halt eine Weile gedauert, bis mein Körper verstanden hat, ach so, hier ist gar keine intakte Schwangerschaft. Okay, dann brechen wir das Ganze hier mal ab. Und dann setzten auch Blutungen irgendwann ein, aber nie so heftig, sondern das hat sich wirklich, das war ganz wenig immer nur und hat sich dann aber eben lang hingezogen.
Und du hast das Kind ein halbes Jahr noch im Bauch getragen.
Ja, das hat so lange noch gedauert.
Aber das ist nicht mehr gewachsen.
Nee, genau.
Ist das nicht gefährlich? Ich habe schon oft gehört, dass man da irgendwie schnell...
Ja, da muss man auch echt aufpassen. Und ich hatte aber Zyklen schon wieder. Also es kann einfach manchmal sein, manchmal ist es wirklich gefährlich, ne? Dann muss man eben auch wirklich gucken, dass sich da nichts entzündet und dann muss man tatsächlich einen Eingriff machen lassen auch. Aber das war einfach irgendwie, also ich hatte den HCG-Wert runter, ich hatte ganz normale Zyklen, 2 oder 3, aber da war noch irgendwie eine Embryonalanlage oder irgendwie so, kann man das vielleicht nennen. Und die ist dann nach einem knappen halben Jahr rausgekommen und genau in dem Monat bin ich dann mit unserer Tochter schwanger geworden. Genau, in dem Zyklus. Ja, als hätten die sich nochmal so kurz, als wären die sich nochmal kurz irgendwie auf eine Art begegnet.
Wahnsinn.
Und. Sorry, du hast gefragt, ob ich mich freue.
Nee, alles gut. Ob du dann, genau, dann bist du wieder schwanger geworden. Aber hast du auch in dieser ganzen Schwangerschaft insgesamt, hattest du da Angst? Also, auch wenn das dann fortschreitender war, dann ist man irgendwann Woche 20, 25 und so weiter. Hattest du da auch Angst, dass es vielleicht doch nicht hält?
Also die Angst hatte ich vor allem immer in den Schwangerschaften davor. Und in dieser Schwangerschaft, in der geglückten Schwangerschaft, sage ich jetzt mal, war da von Anfang an eine große Freude. Und deshalb habe ich das mit der Fehlgeburt davor erzählt, weil ich dachte, okay, ich will jetzt eine kleine Geburt erleben, weil vielleicht ist das die einzige Form der Geburt, die ich jemals erleben darf, in Anführungsstrichen werde.
Mhm.
Deswegen wollte ich das einmal wissen, wie mein Körper das macht. So wie Geburt ist, auch wenn man das natürlich nicht vergleichen kann. Und dann in der Schwangerschaft habe ich, sobald ich gemerkt habe, da kommt sowas wie Angst oder Sorge oder ein Zweifel, habe ich sofort was dagegen gemacht. Und zwar jetzt nicht im Sinne weg damit, weil das bringt ja nichts, man kann ja die Gefühle nicht wegwischen, sondern ich bin dann zur Frauenärztin gegangen. Ich bin dann zu meiner Osteopathin gegangen. Ich habe mich osteopathisch begleiten lassen. Und die ist halt auf Kinderwunsch spezialisiert auch. Das heißt, die konnte wirklich fühlen, ob da ein Herzschlag ist. Das hat die gefühlt. So, und die hat das einfach gefühlt, dass da was ist, so, ne? Ein Kind ist und konnte sofort in Kontakt gehen. Ich habe das auch gemerkt. Also ich habe dann richtig gemerkt, wie mein Kind gehüpft ist, wenn sie zum Beispiel so die Hände da drauf gelegt hat oder sowas, ne?
Ja.
Und dann habe ich halt das gemacht. Ich habe Hypnose ja gemacht. Das hat mich wirklich entlastet. Frau Dr. Struck macht das so gut. Also wer da auch was von wissen will, der kann gerne sich bei mir melden, weil ich das einfach echt so entlastend fand. Das habe ich gegen die Angst gemacht und häufiger Ultraschalltermine. Also bei meiner Geschichte haben die meistens auch gesagt, ja, dann kommen Sie einfach kurz vorbei. Und dann machen wir einen Ultraschalltermin.
Und dein Partner war der.
Total, das war wirklich total.
Und dein Partner war der
Nee.
entspannt? Oder war der auch immer so, ja, könnte ja
Ja,
was schief gehen?
mein Partner war eigentlich. Nee, irgendwie nicht. Also mein Partner war tatsächlich die meiste Zeit immer entspannt. Also für ihn war es eher herausfordernder, überhaupt so lange auch an dem Kinderwunsch immer wieder festzuhalten, sage ich jetzt mal, und immer noch weiterzugehen. Und weil das bestimmt schon sehr auch den Alltag, auch auf teilweise eine ungünstige Art und natürlich auch die Partnerschaft. Und das war für ihn, glaube ich, sehr herausfordernd und steinig und anstrengend. Aber so Sorge hatte er irgendwie nicht. Irgendwie, da ist er ganz hoffnungsvoll, glaube ich, immer wieder auch dran gegangen, ja.
Wie ist denn so dein ganzes familiäres und freundschaftliches Umfeld damit umgegangen? Also konnten die es irgendwann nicht mehr hören oder kamen auch so Tipps wie, ja, wenn es nicht sein soll, dann.
Immer,
Oh
immer.
Gott, okay.
Selbst die liebsten Menschen sagen das, einfach aus einer Überforderung heraus.
Ja,
Das ist
okay.
so, boah, das ist so heftig, weil das, das ist ein Riesenfass. Da habe ich ganz, ich sage vielleicht nur ganz kurz, also ich habe dann die Schwangerschaft total zelebriert und total genossen. Ich habe mich über die Übelkeit total gefreut. Und als wir das Ersttrimester-Screening hinter uns hatten, das war noch echt ein bisschen surreal, zu wissen, okay, das ist, es ist passiert hier gerade wirklich so. Und ich glaube, in der, weiß ich nicht, 16., 17., 18. Schwangerschaftswoche haben wir einen Kinderwagen gekauft. Da hat es Klick gemacht. Da habe ich gedacht, wir kaufen hier für unsere Tochter, das wussten wir da schon, kaufen wir einen Kinderwagen. Und dann habe ich, dann hatte ich keine, ich hatte dann keine Angst mehr tatsächlich. Dann war ich irgendwie ganz im Vertrauen, glaube ich. Und
Schön.
ja, da bin ich auch dankbar drüber. Aber ich glaube eben wirklich, das hatte viel mit dem Aufräumen zu tun und der Hypnose.
Ja.
Genau. Zum Umfeld. Ja, das ist eine Riesennummer, weil das ist einer der größten Trigger überhaupt im Kinderwunsch. Weil irgendwie wollte ich immer gerne darüber reden und gleichzeitig hatte ich Angst, darüber zu reden, weil dann halt als Reaktion auch von den Leuten, was sollen die denn sagen? Die waren ja selber erschüttert und fanden das selber schrecklich und haben so ein Ohnmachtsgefühl auch gehabt. Und dann haben die halt eben nach Gründen gesucht, warum es nicht klappt. Und der Grund war dann halt eben immer, ja, du bist aber auch schon ganz schön verbissen, ne? Also du gehst da wirklich ganz schön verbissen dran. Ich glaube,
Das
wenn du
haben die
dich einfach.
gesagt.
Ja. Einfach weil ich NFP gemacht habe zum Beispiel. Ich würde einfach mal das Temperaturmessen weglassen. Oder der, das ist ein schöner Gedanke, aber wenn man das jetzt schon seit 3, 4 Jahren versucht, dann ist es schon sinnvoll. Ich weiß, wann meine fruchtbaren Tage sind. Weil, also so locker lassen konnte ich dann irgendwann mit 40 auch nicht mehr.
Ja.
So, weil ich dachte, wenn das jetzt, da habe ich immer so gedacht, wenn jemand ein Ziel hat, einen Job zu kriegen oder einen Marathon zu laufen, dann sind die Leute klatschen die und sagen, boah, wie der sich dahinter klemmt, ist ja toll, ne? Der verzichtet auf Dinge, der trainiert jeden Tag, da sagt doch keiner, bist aber auch ein bisschen verbissen, dass du da jetzt unbedingt diese 42 Kilometer schaffen willst, geh doch einfach ein bisschen lockerer dran, dann schaffst du das auch. Das sagt keiner. Beim Kinderwunschmarathon sollst du aber bitte immer völlig entspannt bleiben. Und das suggeriert ja eine Schuld. Damit sagen dir die Leute ja letztlich, wenn du mal entspannter gewesen wärst, dann hätte es schon längst geklappt. Und dann denkst du, ja, wahrscheinlich haben die recht. Okay, dann ich muss nur lockerer sein. Wenn du gar nicht mehr dran glaubst, dann klappt es schon. Solche Geschichten immer, ne?
Ach so, dieses, du musst loslassen und
Du musst
dann.
unbedingt loslassen, sonst klappt es nicht.
Ja, so vermeintlich gut gemeint, aber trotzdem schmerzvoll.
Total und sehr verletzend, ne? Weil
Hast du dich dann auch von vielen getrennt oder Kontakte verringert oder?
manchmal habe ich Kontakte verringert und manchmal eben auch Pausen eingelegt, wie ich ja vorhin erzählt habe. Nee, aber wenig. Das ist halt, das ist für mich jetzt eben auch so ein Grund, diesen Podcast zu machen, weil ich fand das so anstrengend, das immer zu erklären, immer wieder zu erklären, warum das so schlimm ist, diese Sätze zu hören und warum das so wichtig ist oder warum das auch so schwer ist. Lass mal eben Herzenswunsch los, von dem ja auch dein komplettes zukünftiges Leben abhängt, von dem ja auch ein Teil deiner Identität abhängt. Werde ich
Ja.
jemals Mutter sein? Werde ich jemals Vater sein? Und was kommt denn dann in mein Leben, dass es erfüllt ist und glücklich ist? Anstelle dessen, geht das überhaupt? Weil
Verstehe.
ich glaube, wenn, ich habe mich natürlich auch viel mit dem Abschied vom Kinderwunsch beschäftigt. Und ich glaube, wenn du den Weg gehst, ich weiß immer nicht, ob man wirklich sagen kann, jetzt habe ich einen Haken hintergesetzt und fertig. Weil es begegnet dir ja immer wieder, dass dann werden Freunde plötzlich Oma oder Opa oder die Kinder werden eingeschult, die Kinder heiraten und du wirst ja jedes Mal immer wieder darauf hingewiesen, ach ja, das erlebe ich so nicht.
Ja,
Ich werde
absolut.
halt, ne? Und ja,
Das
das.
tut dann schon weh.
Total, total, genau, ja.
Und als dann eure Tochter auf die Welt kam, ist ja auch das Thema Schlaf etwas, was einen beschäftigt.
Absolut.
Hast du das lockerer genommen aus der großen Dankbarkeit heraus, weil das ja alles für dich ermöglicht wurde, oder?
Ja, also ich glaube, lockerer würde ich das nicht nennen. Ich glaube, ich habe eine krasse Schmerzgrenze. Also eine späte Schmerz, weißt du, wie ich meine, dass ich
Ja.
echt leidensfähig bin, aus der Dankbarkeit heraus. Aber es war, also es ist auch immer noch. Ich begleite jeden Tag und jeden Nachtschlaf seit über 2 Jahren. Und das ist, ich mache das gerne. Das ist für mich eine wichtige Grundlage für was Urvertrauen und so angeht. Ich meine, wem erzähle ich das? Ich liebe deinen Content. Ich weiß nicht, wie oft du mir schon geholfen hast und aus der Seele gesprochen hast, wirklich. Das ist so
Freut
heilsam,
mich.
was du da machst. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja.
Ja.
Aber zum Beispiel das zweite halbe Jahr vom ersten Babyjahr, ne? Oh, jede Nacht, ne? Jede Stunde.
Es ist ganz, ganz schlimme Zeit.
Ja.
Ja.
Boah, da bin ich so über meine Grenzen gegangen. Wirklich weit drüber, ja.
Es ist ja auch nicht nur Schlafmangel, ne? Es ist ja auch normalerweise ist es ja auch so, wenn man irgendwie was, wie soll ich sagen, wenn so ein Kind nachts das Bett vollspuckt, weil es die Milch wieder rausspeit oder so. Das passiert ja auch mal. Aber in diesem Schlafmangel, alles, was so on top kommt an To-Dos,
Das
das
wahrscheinlich jetzt
reißt
nicht auch
dich.
noch. Ja. Wieder die Windel ausgelaufen. Oh nee,
Ja, die genau,
jetzt
also so diese
erst.
ganzen Sachen, die halt bei so einem kleinen Wesen einfach normal sind, die kommen immer noch so on top mit dem Schlafmangel, dass man denkt, ich kann einfach nicht mehr. Oder wenn so ein Tagschlaf nicht angenommen wird. Im Prinzip, wenn man jetzt rückblickend drüber nachdenkt, dann war das halt so. Was willst du das Kind zwingen?
Kannst du ja nicht, kannst ja
Aber in dem
niemand.
Moment ist das ein Weltuntergang.
Ja.
Das innere Kind von einem wird richtig berührt, wenn man denkt,
Ja.
ich raste jetzt aus.
Ich raste jetzt aus, genau.
Ja.
Wenn ich dann endlich, also wirklich eine Zeit lang auch nur Tagschlaf in der Trage und dann klingelt der Postbote. Oder dann knackt mein Bein oder sowas. Und das hat dann manchmal schon dafür
Ja.
gesorgt. Und ich habe gedacht, ja, bitte gönn ihr doch wenigstens eine Dreiviertelstunde Schlaf, dass sie einen Zyklus schafft irgendwie, ne? Und manchmal habe ich mich über 20 Minuten schon gefreut. Und so. Und ja, also ich habe sehr viel auch den Fokus auf Schlaf gelegt, weil ich den auch einfach so unfassbar wichtig finde für alle Menschen. Aber
Ja,
für so kleine Mäuse ja erst recht. Ja.
absolut.
Und
Ja,
auch
es
da finde
ist.
ich übrigens die herrlichen Kommentare vom Umfeld sehr, sehr anstrengend. Also dieses, ja, bist du auch selber schuld. Was trägst du sie denn auch die ganze Zeit? Du verwöhnst sie ja auch. Du musst sie einfach mal hinlegen. Und da, wo ich so denke, okay, was ist die Konsequenz? Denken wir das einfach mal zu Ende. Schreien lassen? Dein Ernst? Verkörpern?
Ja,
Im Leben nicht. Also,
ja,
ne?
ja. Ich weiß, was du meinst. Man lernt da auch noch mal ganz viel über sich selbst in diesem ganzen Schlafthema. Wer tut einem da noch gut und warum sehen die das eigentlich so? Haben die ein Mindset, was ich unterstütze?
Exakt.
Ja, absolut.
Ja.
Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück auf dich, was du
Ja.
anbietest jetzt, ne? Aus deiner ganzen
Ja.
Erfahrung heraus. Du hast ja einen Podcast, der sich um das Thema dreht. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
Ja, na klar. Also ich habe eben wirklich dann im Laufe der Jahre auch angefangen, eben Kinderwunschfrauen im 1:1 zu begleiten. Also ich habe ja dann therapeutisch gearbeitet, weil ich Heilpraktikerin für Psychotherapie bin und eben
Respekt
System.
übrigens, das ist voll schwer.
Es ist so
Ich
schwer.
habe die mal angefangen und habe dann wurde ich schwanger und dann habe ich gedacht, ich glaube, bringt halt nichts, weil ich habe gemerkt, was man da für einen Einsatz bringen muss. Also Respekt, das
Wahnsinn.
ist echt nicht einfach, ja.
Dankeschön. Ja, danke.
Ja,
Ja.
also der kleine Heilpraktiker, ne, der
Ja,
große.
ja.
Ja, genau. Nee, es war, wir uns dann auch auseinandersetzen mussten mit der Demenz und Filme dazu angucken sollten, einfach zum tieferen Verständnis. Und da gibt es ja diesen Film Still Alice. Ich weiß nicht, ob du den kennst, mit der, ich weiß nicht mehr, wie die Schauspielerin heißt, aber sie kriegt diese frühe Form der Demenz. Und boah, das hat mich schon ein bisschen umgehauen, so dass es einfach das gibt, dieses Krankheitsbild und das, was das
Ach.
mit einem macht, ne?
Ja.
Naja, und ich glaube, man muss da einfach auch schon echt gute Nerven haben, wenn man sich einfach mit diesen ganzen Krankheitsbildern auseinandersetzt in dieser Ausbildung und in diesem Job. Sei es echt nicht ohne, aber nochmal Respekt, dass du das gemacht hast. Aber
Vielen Dank.
sag weiter, was du alles kannst.
ja, ich bin halt eben System. systemische Familienaufstellerin. Und dieser systemische Blick ist total hilfreich. Ich habe ein bisschen Gestalttherapie gemacht. Also nicht ist, das dauert normalerweise Jahre, aber man kann eben auch manchmal so Schnupperkurse machen. Das heißt, dann geht das zum Beispiel so über ein Jahr mehrere Wochenenden. Das lässt sich nicht vergleichen mit einer kompletten Ausbildung. Also ich will hier nicht großspurig rüberkommen, aber ich habe da ganz gut reinschnuppern können. Und also Gestalttherapie finde ich auch super. Gesprächstherapie habe ich ein bisschen eben auch so geschnuppert. Und ich bin EMDR-Therapeutin.
Ist auch sehr spannend.
Ja, gerade bei Trauma und so ist das ja einfach, das ist die meist erforschteste Methode in der Psychotherapie, soweit ich weiß.
Das
Weil das
heißt, du kannst auf jeden Fall auch unterschreiben, das schreien lassen,
Ach.
in frühen Kindheitsjahren definitiv traumabegünstigend ist und
Ja, das hast du sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt.
Ja, ich habe es jetzt versucht, vorsichtig auszudrücken.
Ja, genau. Nee, auf jeden Fall.
Aber also es ist ja noch so ein bisschen stiefmütterlich auch noch. Also natürlich, die Profis auch wie du, die würden sagen, natürlich hat das einen Einfluss.
Ja.
Aber ich bin immer so erstaunt, dass in der amerikanischen Gesellschaft unter anderem das angeraten wird den Eltern. Jetzt ist es time for sleep training. Und
Absurd.
Da müssen doch aber Leute auch fachkundig sein, die sagen, nee, das...
Also selbst Färber selbst hat doch hinterher auch gesagt, meine ich, wow, stimmt, ist nicht so eine gute Idee. Also der steht ja selber, glaube ich, ich weiß gar nicht, lebt er noch?
Ich glaube nicht, der steht
Nicht
ja
mehr
nicht
hinter
mehr
dem
hinter.
Job.
Ja, aber das ist ja, ich frage mich halt auch so,
Nee, das ist
wie
ja
geht das
einfach
mit der Wissenschaft zusammen?
gar nicht mit der Trauma, auch mit der Traumapädagogik, da habe ich auch ein Seminar gemacht, Traumapädagogik auch ein bisschen und habe eben in der systemischen Ausbildung halt auch, da waren viele Traumatherapeuten als Dozenten da und wir haben eben dann so gearbeitet. Ich wollte dann die Ausbildung machen bei Luise Reddemann, eine wunderbare Traumatherapeutin und dann bin ich aber Mama geworden. Deswegen habe ich das nicht gemacht, aber
Ah
ich habe mich
ja,
natürlich,
okay.
ja.
Aber guck mal, was du alles an Wissen hast durch deinen Weg. Da bist du ja
Ja.
quasi für deine Tochter die total aufgeklärte, innerlich aufgeräumte Mama.
Ich hoffe es, ne? Ich werde sicherlich auch meine blinden Flecken haben und meine Themen immer noch. Das wird mir auch gerne zwischendurch gesagt, weil ich halt sehr bedürfnisorientiert, bindungsorientiert vor allem, so kann man es vor allem sagen, bindungsorientiert unterwegs bin. Und das wird jetzt nicht nur beklatscht in meinem Umfeld. Das wird teilweise irritiert auch beobachtet und auch kommentiert manchmal.
Finde ich aber echt schade.
Finde ich auch schade, weil das hat eben genau den Grund, ne? Also die meisten Leute denken, ja gut, die mit ihrem Kinderwunschweg, ne, klar, die klettet an ihrem Kind. Das ist in meiner Wahrnehmung totaler Bullshit, sondern mir geht es darum, wie prägen wir in den ersten Jahren? Und gerade, also da legen wir halt den Grundstein für Urvertrauen und alles Mögliche. Ach ja, ich meine, ne,
Ich
das
finde das
weiß
so
ich.
interessant, was du gerade sagst, weil egal was du machst, wenn es um Bindung geht, wird das sehr, sehr schnell kritisiert, dass man ja nicht loslässt, auch wenn es
Richtig.
darum geht, wenn man sein Kind länger stillt.
Ja,
Wer
hallo?
sagt denn, dass man als Frau nicht loslassen will? Das Kind kann doch nicht loslassen.
Genau, aber es wird immer so getan, als wäre das das Bedürfnis der Mutter, also in meinem
Doch, aber
Umfeld.
Quatsch. Also auch mal jetzt rein objektiv betrachtet, wenn ich ein 5-jähriges Kind zum Beispiel noch stille. Ich als Frau sage doch für mich irgendwann innerlich auch, ich bräuchte es eigentlich nicht mehr. Aber es ist jetzt für mich auch nicht schlimm, das dem Kind noch so lange zu geben, wie es das braucht. Aber
Exakt.
man steht ja da nicht drauf, weißt du, wie ich meine? Es ist ja
Eben. Genau.
das ist immer so vermessen, dass so die Leute von außen
Finde ich auch. Ja,
so
ja.
ganz, ganz unnötige Sachen von sich geben.
Genau. Und als würde hätte ich mir das selber extra ausgesucht, dass ich abends nicht mal runterkommen kann und eine Serie gucken oder so, sondern halt
Absolut.
maximal, also ich liege halt im Bett und entweder penne ich mit ein oder ich höre mal ein Hörbuch oder einen Podcast oder so.
Da pennt man eh ein, ne?
Meistens, ja. Also manchmal denke ich auch, nein, ich will jetzt und dann höre ich und dann bin ich auch wach, weil ich das ja auch so spannend finde. Aber das mache ich. Also ich mache das, wie gesagt, gerne. Ne? Das ist ja kein Beschweren, sondern ich will das immer dann nur versuchen, in die Realität zu rücken, wenn mir jemand sagt, ich möchte das nicht. So. Nein, das ist was ich meinem Kind schenke, weil ich das für essentiell und wichtig halte.
Ja, und es geht ja auch wieder vorbei. Also
exakt, das ist doch so absehbar irgendwie.
du
Ne?
gibst ja jetzt die Sicherheit und irgendwann kann dein Kind sagen, oh, Akku ist voll. So,
Danke.
Bitches. Genau, danke.
Ich gehe mal los, genau.
Geh mal los. Und ist dein Mann auch so bedürfnisorientiert oder dein Partner?
Ja, auf jeden Fall. Also manchmal sind wir bei der Umsetzung. Ich bin nicht so die Schubserin. Ich glaube, er wird manchmal eher sagen, komm, machen wir jetzt einfach. Und ich bin da manchmal so ein bisschen vielleicht zurückhaltender, zögerlicher. Ich gucke halt immer, dass das Signal von ihr kommt. Und wenn ich merke, sie will jetzt, sie ist soweit, dann fördere ich sie. Und natürlich sage ich auch, motiviere ich sie auch manchmal. Aber ich bin keine Schubserin. Bin ich auch nicht im Privaten, bin ich auch nicht als Therapeutin gewesen, weil das ist der Weg von den Menschen, ich begleite. Weißt du, so nehme ich das wahr. Und natürlich ist mein Weg oder meine Aufgabe als Mutter ein anderer als Therapeutin. Aber manchmal gibt es da schon Parallelen. Weil das maße ich mir an, immer alles besser zu wissen. Dann sind wir auch schnell beim Adultismus, glaube ich.
Eigentlich schon, ja.
Ja,
ja.
Aber du merkst, da könnten wir noch mal mehrere Folgen aufnehmen.
Ich glaube, das ist auch generell so, partnerschaftlich muss man sich da auch drauf einspielen, weil die Themen, die man jetzt behandelt, sind nicht mehr die gleichen, die man in 5 Jahren hat.
Stimmt.
Und weil viele auch so sagen, ja, bevor ich mit jemandem Kinder bekomme, überlege ich mir vorher, was der hat für eine Einstellung zu einem Kind.
Ich weiß dann noch nicht mal selber, was ich für eine Einstellung habe.
Ja, genau. Also finde ich auch immer so vermessen. Also schön für jeden, wenn das so greift.
Ja.
Aber keine Ahnung. Also wir sind jetzt auch so langsam Richtung Pubertät bei uns hier. Und ich reagiere anders auf Themen als mein Mann. Und das wussten wir doch aber vor etlichen Jahren nicht, wie wir da so. Ja, man denkt ja sowieso immer, man hat die und die Meinung und dann kommt's und dann, ja.
Das weiß man ja gar nicht, was da genau angesprochen wird, auch an Thematik, auch in dem Moment. Das kann man, ich glaube nicht, dass man das so antizipieren kann.
Das glaube ich auch nicht, aber das ist ja. Und was ich noch zum Thema bedürfnisorientiert sagen wollte, ich merke gerade auf Instagram jetzt unter anderem, weil ich da natürlich die meisten Strömungen aufgreife, ich merke gerade eine starke Tendenz, die vorherrscht, bedürfnisorientiert wieder ein bisschen abzukänzeln von vermeintlichen ExpertInnen. Da wollte ich auch noch mal ganz kurz hier so an die Leute rausgeben. Passt da auch immer auf, was ihr da so hört. Was wissen die Leute wirklich? Haben die da Ausbildungen oder sind das einfach nur selbsternannte Profis? So, das, ne, muss man immer gucken. Coaches, weil ich finde, klar, bedürfnisorientiert heißt immer, dass man auch die Bedürfnisse der Eltern mit berücksichtigen muss. Aber oft werden jetzt auch so Tipps rausgehauen nach dem Motto, ja, dann, wenn ich es jetzt sage, verrate ich, von wem es ist, aber also es kommen jetzt einfach auch so gerade Tipps, wo ich so denke, ja, hast du das einfach nur selber erlebt und gibst es so als Anekdote raus, weil dann, nee, danke, so.
Genau, da muss man immer unterscheiden, ist das anekdotisch und es ist auch Auslegungssache und manchmal habe ich das Gefühl, wollen andere auch missverstehen, wenn jemand bedürfnisorientiert das macht oder bindungsorientiert, weil sagen wir jetzt mal, im ersten Jahr findet erziehungstechnisch gar nichts statt. Was soll denn da stattfinden? Im zweiten Jahr weiß ich nicht genau. Keine Ahnung. Ne, da geht es vielleicht so ein bisschen los irgendwie. Aber
ist halt schwierig auch mit den ganzen Autonomiephasen und so. Ne?
Absolut. Und ich denke immer so, ja, es geht auch um die Bedürfnisse der Eltern, das stimmt. Aber ich als Mutter oder ich als Vater kann ja meine Bedürfnisse zurückstellen, weil ich weiß, es gibt ein Jetzt und es gibt ein Später und ein Morgen und ein Gestern. Das weiß aber ja so ein Kind gar nicht. Das kennt ja nur jetzt. Und das versteht ja nicht, wenn ich sage, also natürlich müssen Kinder mal warten, gar keine Frage. Aber nicht, wenn es um wirkliche Bedürfnisse geht. Ne? Bei Wünschen, da können sie das lernen, zu warten. Und das muss man ja auch immer unterscheiden, was ist ein Wunsch, was ist ein Bedürfnis.
Absolut.
Und ich habe oft das Gefühl, dass dann so gesagt wird von einigen Kritikern auch, dass sie eben so ein bisschen so rüberschicken, du bist nur zu lasch zum Erziehen. So.
Ja, aber da muss man sich halt mal fragen, wie wurden die eigentlich aufgezogen? Also ich versuche immer so ein bisschen auf die Leute zu gucken und mir anzuschauen, was haben die für einen Background? Und wenn ich dann sehe, der Mensch ist insgesamt von so einer ganzen Härte gekennzeichnet, dann nehme ich mir das sowieso nicht zu Herzen.
Ja. Ich habe letztens auch sowas gelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt das ist, was du meintest mit Verraten, dass sie auch sagt, ich lege jetzt meinen Alltag richtig jetzt nicht mehr nach meinen Kindern, mache ich jetzt nur noch, ich ziehe nur noch meinen Stiefel durch, so ungefähr, jetzt mein Wortlaut. Und da dachte ich so, okay, aber das ist ja dann jetzt von einem Extrem ins andere gerutscht.
Genau, das merke ich gerade. Die Leute waren vorher total bedürfnisorientiert.
Jetzt haben sie die Schnauze voll.
Jetzt
ne?
haben sie die Schnauze voll, weil sie merken, das war halt auch einseitig so. Und jetzt gehen sie ins andere Extrem und verkaufen das aber wiederum vielen anderen, die noch gar nicht selbst einen Weg gefunden haben.
Genau.
Finde ich immer schwer. Deswegen vielleicht an der Stelle hört alle so ein bisschen auf, Bauchgefühl ist auch schwierig, weil wenn man innerlich nicht aufgeräumt ist, hilft einem das nicht. Aber so die goldene Mitte zu finden, mit ganz viel Fachwissen im Hintergrund, dass man weiß, ein Kind kann jetzt gerade nicht anders. Und ich finde das sehr schön, dass du eben durch deine Vorgeschichte und durch deine ganzen Qualifikationen so aufgeräumt bist auch. Und
Danke,
denke,
ja.
das ist echt Gold wert für eure Familie.
Ja, für unsere Familie. Und ich hoffe auch immer so ein bisschen, dass ich, das hattest du ja vorhin auch gefragt, dass ich mit dem Podcast, Sehnsucht Mama heißt der übrigens,
Sehr gut, dass du
es
es
schaffe,
sagst.
dass ich das irgendwie auch schaffe, zum einen eine Stimme zu sein für die Frauen, die, also dass sich Leute verstanden fühlen. Das ist mir erstmal total wichtig, dass sie sich verstanden und gesehen fühlen und dass es okay ist, was sie da gerade erleben, dass es anstrengend ist und herausfordernd, aber nicht gestört oder irgendwas so, ne?
Ja,
Dass
finde
man
ich
sich da so
gut.
reinfuchst irgendwie. Und gleichzeitig ist mein Wunsch, dass das auch Leute aus dem Umfeld hören. Also dass ich wie so eine Stimme bin für diejenigen, die mittendrin stecken, weil da hast du oft die Kraft nicht für, ne? Also der Kinderwunsch kostet so viel Kraft,
Ja.
dass du manchmal nicht die Kraft hast und auch nicht die Stärke, also sag das mal mit zittriger Stimme und Tränen in den Augen, verteidige dich mal, denn das klingt immer so ein bisschen verzweifelt. Also soll man machen? Maggie Smith hat das, glaube ich, mal gesagt. Und selbst wenn du es mit zittriger Stimme sagst, vertritt deine Meinung. Das stimmt schon, aber manchmal fehlt einem da die Kraft für. Und wenn ich das machen kann, stellvertretend, dann würde mich das total freuen, einfach um da für mehr Verständnis auch irgendwie zu sorgen in der Gesellschaft, ne?
Ja,
Ja.
ganz toll.
Aber ich philosophiere auch viel rum in meinem Podcast. Und manchmal geht es
Alles
auch um
gut.
Mama-Themen. Also das ist, ich glaube, da, oder das habe ich auch schon rückgemeldet bekommen, dass sich da Leute auch wiederfinden, die gar nichts mit dem Thema Kinderwunsch zu tun haben, dass sie da trotzdem viel für sich entdecken können. Das freut mich natürlich total.
Das finde ich richtig gut.
Ja.
Das heißt, ich werde auf jeden Fall deinen Kinderwunsch-Podcast in die Shownotes packen.
Danke.
Findet man dich auch auf Instagram oder?
Ja, genau.
Dann
Bei
verlinke
Instagram
ich
heiße
da
ich
auch, ja.
Dankeschön, ja.
Okay, und dann, ja, ich hoffe, dass du so viele wie möglich erreichen und abholen kannst, die sich
Danke.
da in der gleichen Situation befinden und ja, einfach auch dann Trost finden können und Tipps und Hinweise,
Ja.
denke ich. Vielleicht sogar für Väter, werdende Väter,
Absolut, ja,
gut da
absolut.
einzutauchen. Richtig,
Ja.
richtig wertvoll. Ja, dann wird alles von mir ordnungsgemäß verlinkt. Und gibt es
Dankeschön.
denn noch was, was du. Wenn jetzt jemand uns hier gehört hat, gibt es noch so ein paar abschließende Worte, die du mitgeben magst?
Also das, was für mich ein wahnsinnig wichtiger Satz war, den meine Therapeutin mal zu mir gesagt hat, war, Gefühle wollen gefühlt werden. Und beim Kinderwunsch kommen sehr unangenehme Gefühle hoch oder können hochkommen, wie Neid und Schuld und Scham, weil man eben so sehr auf sich guckt und denkt, boah, wieso klappt das denn bei mir nicht, was vermeintlich alle schaffen. Also selbst die ganzen Entenbabys jetzt im Frühling, die haben irgendwie, weiß ich nicht, 3 bis 15 Kinder. Das sieht total süß aus. Und ich schaff's nicht. Warum nicht? So, ne? Also da ist so viel Schuld irgendwie und ja, Verzweiflung auch. Und das ist natürlich sehr unangenehm auszuhalten. Nichtsdestotrotz, die Gefühle zu verdrängen, macht es schlimmer. Und es ist okay, auch mal neidisch zu sein. Das ist in Ordnung. Also sich da nicht auch noch so zu verteufeln, wenn man dann merkt, oh, jetzt bin ich neidisch, das finde ich ganz doof an mir oder so. Und sich dann auch noch einen drüber zu geben, ne? Und Unterstützung holen, finde ich immer gut.
Ja, auf jeden Fall. Und
Ja.
vielleicht auch sich mit welchen zusammentun, die.
Ja, bei Instagram gibt's, habe ich jetzt dann rausgefunden, ich hatte früher, so ist lange ist es auch noch nicht her, aber da gab es eher so Foren. Und jetzt ist bei Instagram total viel los. So, ne? Da sind ganz viele Mädels, die sich da connecten und verbinden. Und auch da, ich glaube, dass es total hilft und total gut tun kann. Und manchmal kann es aber auch wehtun, weil wenn dann wieder eine sagt, oh, bei mir hat es geklappt, das erweitert ja den
Ja,
Radius
auf jeden Fall.
von Schwangerschaftsverkündung.
Ich glaube, ich wäre auch neidisch irgendwann. Also so ehrlich bin ich. Das
Ja, ich
würde.
kannte Neid vorher nicht, aber im Kinderwunsch habe ich es kennengelernt. So
Ja.
nach 3 Jahren oder so war ich irgendwann auch neidisch,
Das ist
ja.
menschlich, ne?
Es ist absolut, ja. Es ist
Ja.
irgendwie eklig ein bisschen das Gefühl, aber irgendwie gehört es dazu, ja.
Ja, ich weiß. Ja, ich hoffe, dass jetzt ganz viele zu dir rüberhüpfen und
Danke.
ja, bei dir den Trost und die Hilfe finden,
Ach, das
die
hast
es
du schön
nötig hat.
gesagt.
Ja, dann vielen Dank, dass du Gast warst,
Ich
Gästin
danke
bin ich.
dir.
Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Podcast und ja, auf deiner weiteren Reise in den ganzen Thematiken. Sehr wertvoll, dass du das machst.
Ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich danke dir für deine Arbeit, die ist so wertvoll.
Ja, gerne. Dann mach's gut.
Du auch.
Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir und ich hoffe vor allem, dass sie ganz vielen Betroffenen da draußen Kraft geben kann und auch Inspiration und auch ja, Hoffnung hinsichtlich einer ja, einer Zukunft vielleicht mit einem Wunschkind. Da ich davon selbst natürlich nicht so betroffen war bisher, kann ich einfach nur andächtig zuhören und meine Bewunderung allen gegenüber nochmal darlegen, die das durchgemacht haben. Aber mein großer Wunsch ist es, dass jetzt ganz viele da Kraft mitnehmen konnten. Und deswegen wollte ich heute mal fernab vom Thema Babyschlaf diese Folge mit der lieben Lena zusammen machen. Ihr könnt Lena selbstverständlich auch kontaktieren oder ihren Podcast hören. Einfach mal runter in die Shownotes gucken. Ich habe sie verlinkt. Und noch kurz natürlich zu mir. Also ich würde mich natürlich von Herzen freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und ich freue mich auch immer über eine super, super top Bewertung auf der Plattform, auf der ihr mich hört. Das hilft mir natürlich auch, leichter vorgeschlagen zu werden in diesen ganzen Explorer-Pages. Und mich findet ihr natürlich auch auf Instagram, auf TikTok. Da dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen. Und meine allergrößte Bitte ist nicht nur, dass ihr bei uns eine Schlafberatung bucht, weil das müsst ihr von euch aus machen. Ihr könnt euch jederzeit per Kontaktformular an uns wenden, den Fall schildern und wir geben euch eine ehrliche Einschätzung. Nein, mein größter Wunsch ist tatsächlich, dass ihr mal in der Folgenbeschreibung ganz, ganz nach unten schaut. Da ist ein Google-Link und ich würde mich super freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und ja, mir, meine Arbeit, meinem Team, den Podcast, den Instagram-Kanal und so weiter 5 Sterne auf Google geben könntest. Du musst auch gar nichts schreiben, wenn du nichts weißt. Oder vielleicht hast du ja eine tolle Beratung bei uns gehabt und hast sowieso schon mal lange schreiben wollen. Oder du magst den Podcast oder du magst Instagram, wo ich bin. Ich würde mich super drüber freuen. Du hilfst mir damit einfach, wirklich viel einfacher auf Google gefunden zu werden. Das ist nämlich die größte Krux an der Sache, denn da suchen die Eltern, wenn sie ein Problem haben. Und dort stoßen sie teilweise immer noch auf, ja, Accounts oder auf Internetseiten, die gar nichts Gutes am Ende mit den Eltern zusammen machen. Ich hatte heute erst eine Beratung auch, die mir ziemlich den Wind aus den Segeln genommen hat und die Mama hat mir auch darüber ja berichtet, dass sie woanders vorher in der Beratung war und was da gelaufen ist, werde ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht hier teilen, aber ich hoffe einfach nur, dass ich auf Google irgendwie mal langfristig eine gute Reichweite haben kann, damit die Eltern einfach die Inhalte finden. Und es reicht eigentlich auch schon, wenn man meinen Podcast hört, wenn man auf Instagram die Beiträge liest, dann hat man schon so ein Gefühl dafür und weiß, was zu tun ist. Wenn du aber trotzdem denkst, dass es dir nicht reicht, klar, komm gerne in die Schlafberatung oder hol dir vielleicht sogar mein neuestes E-Book. Das findest du auch unter dem Link, den ich unten verlinkt habe. Und dann kannst du auch dich informieren und weiterbilden. Und ja, das sei es jetzt auch damit gesagt. Also vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder wie immer. Und jetzt habt noch ein wunderbares Wochenende, vor allem aber eine gute Zeit mit euren Kindern und schlaft gut. Macht's gut. Tschüss.